Hallo zu unserer neuen Folge.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute sprechen wir über künstliche Intelligenz. Und nein, keine Angst. Oh Gott, ihr habt es schon tausendmal gehört. Aber es ist halt ein zu wichtiges Thema, um nicht darüber zu sprechen.
Wir haben zu Gast Jens Polomski. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht, außer wer vielleicht auf LinkedIn öfter mal unterwegs ist. Wir haben ihn kennengelernt. Er kommt aus Köln. Und er ist mir zumindest aufgefallen die letzten Jahre, dass er ziemlich durchgestartet ist.
Ja, er kommt aus dem Marketing und hat jetzt aber KI zu seinem Business gemacht, hat ein Unternehmen gegründet und erklärt wiederum anderen Unternehmen, wie sie künstliche Intelligenz richtig einsetzen können. Denn so viel steht fest, da sind sich, glaube ich, die allermeisten einig. KI wird über kurz oder lang fast jeder einsetzen.
Ja, vor allen Dingen spannend auch, dass ihn das selbst er gar nicht darauf hingearbeitet hat, so richtig, ne? So ein bisschen überrascht hat, die ganze Entwicklung auch und was das auch aus ihm gemacht hat und seinem Unternehmen.
Ja, daran sieht man mal, dass aus Neugier und Experimentierfreude ein erfolgreiches Unternehmen werden kann, wie konkret das funktioniert und was er zu den aktuellen Streits rund um Urheberrechte im Bereich der KI sagt, hört ihr jetzt.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Es war ein Nokia 3210 und damals noch mit WAP-Zugang, da habe ich mir noch Klingeltöne runtergeladen.
Und du.
Das war teuer, aber polyphone Klingeltöne, das war geil.
Welche App nutzt du am meisten?
Ich glaube mittlerweile tatsächlich ChatGPT, knapp gefolgt von LinkedIn.
Okay, und wenn es sowas gäbe wie technologische Superkräfte, was hättest du gerne?
Oh, noch schneller neues Wissen aneignen. Ich bin total wissbegierig und auch gleichzeitig sehr, sehr nervös, wenn es nicht schnell genug geht.
Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder Tech-Denkerin?
Oh, das ist echt schwierig. Also auf der einen Seite natürlich Elon Musk, muss man natürlich dann mit Vorsicht genießen. Ich glaube, ich würde tatsächlich aktuell bei ihm bleiben, wobei ich auch die Gründer von Google sehr, sehr stark finde, wenn sie mal auf der Bühne sind.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Tatsächlich an Faxgeräte, weil das dieser Kontrast ist. Und ich denke, wir sind immer noch in Deutschland und es gibt immer noch genug Branchen, die faxen.
Da empfehle ich eine Folge von uns.
Das sagt Jens Polomski, der extra zu uns gekommen ist ins Studio. Auch mal schön. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Hallo.
Ich stelle dich natürlich noch kurz vor. Du kommst ursprünglich aus dem Bereich Mediendesign, bist aber schon lange im Online-Marketing aktiv, hast da eine Menge Stationen gehabt. Ich nenne sie nicht alle, das würde zu lange dauern, aber unter anderem warst du bei der Founders Foundation und bei Greator. Das ist ja jetzt in Köln auch immer so ein ganz großes Festival in der Lanxess Arena, wo verschiedene Speaker zusammenkommen. Wie gesagt, du bist im Bereich Marketing total aktiv. Jetzt aber auch im Bereich künstliche Intelligenz. Du bist Dozent, Podcast-Host, Trainer, Seminarleiter an unterschiedlichen Institutionen, auch bei Bitkom aktiv und hast 2024 die KI-Lernplattform SnipKI mit dem Ziel, glaube ich, praxisorientierte Weiterbildung zu bieten.
Perfekt.
Alles korrekt.
Alles richtig.
Ja. Also unsere Wege, weiß ich gar nicht, wann die sich gekreuzt haben, aber ich habe das halt immer beobachtet, seit ChatGPT da ist. GPT-3 gab es ja vorher schon, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das ja vor, wie lange ist das her eigentlich, 3 Jahre?
2022,
ja, ist, genau.
30. November.
Dann kamen so einige Menschen, wo man gemerkt hat, die machen ein bisschen mehr dort. Na, LinkedIn habe ich dann viel geguckt und bist du mir aufgefallen, noch 2, 3 andere, die man teilweise manchmal auch schon im Podcast hatten. Und dann habe ich den Weg immer beobachtet und habe festgestellt, Konzerngröße hast du noch nicht, aber so, wenn man dich so beobachtet, deine Firma, ist da einiges zusammengekommen in den letzten Jahren, oder?
Ja, definitiv. Also ich hatte nie das Ziel, irgendwas mit KI zu machen. Auch hatte ich nicht das Ziel, irgendwas mit Marketing zu machen. Bin, wie gesagt, eigentlich gelernter Mediendesigner vor vielen, vielen Jahren. Habe aber dann diese Dynamik und diese Neugier auch im Marketing entdeckt. Damals mit so SEO-Content-Marketing eingestiegen. Dann kamen ganz viele Stationen und es war unglaubliche Bereicherung für meinen so kopfmäßigen Werkzeugkoffer, neue Sachen auszuprobieren und Praxis auszuüben. Und KI war dann einfach so dieses Ding, was mich total fasziniert hat. Und ich hatte einfach das Glück, früh genug dabei zu sein, früh genug darüber zu sprechen, mit den richtigen Leuten auch drüber zu sprechen, auch von den richtigen Leuten gesehen zu werden, offensichtlich. Und hatte aber nie das Ziel, da jetzt irgendwie Vorträge zu machen oder eine Company zu gründen. Mhm. Und die letzten 2 Jahre waren ich sehr viel in der Bahn unterwegs. Ich glaube mal so zusammengerechnet 150 Workshops und Vorträge gemacht in verschiedenen Größen und Konstellationen. 2 Mal auf dem OMR-Festival. Also richtig krasse Sachen, die ich nie beabsichtigt habe. Ich hatte nie das Ziel, mit KI Geld zu verdienen und hatte auch nicht irgendwie darauf gewettet, boah, das wird hier der nächste krasse Scheiß. Mhm. Das war eher, dass mich total fasziniert hat, was da gerade auch gerade aus dem Blickwinkel, aus dem Marketing da entwickelt und passiert.
Es klingt dann immer so nett, dass man da so reingestolpert ist fast, aber am Ende hast du ja aber trotzdem mutmaßlich auf irgendwas hingearbeitet oder hast dich vernetzt. Wie funktioniert das dann? Wer waren denn die Leute, die du dann zum Glück getroffen hast, dass du dann gemerkt hast, hier könnte ich ja echt doch noch mehr Business draus machen?
Das hat sich, also ich habe mich damit beschäftigt, fand es spannend und habe darüber bei LinkedIn vorwiegend gesprochen. Und daraufhin kamen halt dann Leute und gesagt, hallo, so mal salopp gesprochen, ich gebe dir Geld, wenn du uns das beibringst. Ja, ist cool, finde ich geil.
Mach ich auch.
so einfach gesprochen. Und dann kamen halt viele Sachen zusammen. Verschiedene Podcasts wurden auf mich aufmerksam. OMR war natürlich total spannend. Die hatte ich vorher schon mit denen viel gemacht. Und so halt mit vielen, vielen Firmen auch gesprochen. Dadurch, dass ich halt sehr, sehr früh an dem Thema war und meine Neugier einfach auf das Thema hat einfach dafür gesorgt, dass ich sehr früh bei Themen halt dabei war. Und ich weiß noch, es war ein Workshop von einem großen Verlag. Und ein Feedback von den Teilnehmern war, er ist cool, was er da macht, war ein geiler Workshop. Aber warum immer Jens Polomski? Der ist überall. Und das fand ich irgendwie, ja, okay, geiles Feedback. Aber es hat sich halt einfach so entwickelt, dass ich da total fasziniert von war. Und habe aber dann gemerkt, und deswegen auch die Firmengründung, dass da, glaube ich, ziemlich viel noch passiert und wir auch die Arbeit teilweise umdenken.
Anfangs war das ja irgendwie wie ein Goldrausch, hat man das Gefühl gehabt. Ne? Mhm. So, jeder macht alles. Ich habe auch damals alles von Midjourney, alles ausprobiert, musste jetzt aber die Flügel strecken, weil ich habe ja noch einen Job hier. Man kann nicht alles, man kann nicht Video-KI, Bild-KI, Text-KI und den ganzen Kram wirklich intensiv gut machen. Wie teilst du dann deinen Tag ein, dass du da up-to-date bist? Du hast ja jede neue Funktion im Vorhinein getestet und kennst das schon alles. Machst du das 24 Stunden oder pro Tag?
Es braucht schon sehr viel Zeit. Mein unfairer Vorteil ist, dass ich ja auch einen KI-Newsletter habe, der jede Woche rauskommt. Mittlerweile, glaube ich, Ausgabe 155 müssten wir jetzt haben. Und das heißt, ich muss mich jede Woche damit beschäftigen, weil ich den Anspruch habe, dass der Newsletter ziemlich gut berichtet, was hier letzte Woche passiert ist. Das heißt, da muss ich sowieso. Und ich glaube, ich habe über die Jahre sehr, sehr viele Tools gesehen, sehr viele Funktionen und kann wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell bewerten, wie viel beschäftige ich mich damit. Ist das jetzt was irgendwie nice to have ist und irgendwie ganz cooles Feature, ist aber viel mehr Marketing als eigentlich Innovation? Oder ist das wirklich was, wo ich nochmal reingehe und da mehr Zeit verbringe? Aber es ist eine Herausforderung. Ich habe auch unter anderem auch den unfairen Vorteil, dass ich mit manchen Tools halt auch so ein bisschen verwandelt bin, dass ich die ganz gut kenne und da vielleicht schon mal 1-2 Tage vorher Zugriff auf bestimmte Funktionen bekomme, wo ich dann auch so einen kleinen Vorteil noch habe, um testen zu können.
Gut, so einen Vorteil muss man sich ja auch erarbeiten. Das hat man ja auch nicht von Tag 1. Und das Spannende finde ich ja auch, dass du bist ja dann schon, man kann sagen, eine Art Pionier vielleicht, weil, ja, jetzt guckst du so verlegen. Aber ich meine das in der Hinsicht, dass es gibt jetzt nicht in dem Sinne das OpenAI-Zertifikat. Du bist hier ein zertifizierter Trainer für uns und dann hast du noch das von Google und von XY, was es noch alles gibt. Das heißt, es hat ja schon sehr viel mit Vertrauen zu tun, weil du dir einfach sehr viel Wissen selbst erarbeitet hast. Du bist, weißt ja nicht, auf irgendeiner Schule noch und hast dir noch ein Zeugnis abgeholt und kannst dann, ja klar, ich kann Ihnen das beibringen, weil ich habe ja auch den Beweis auf Papier, dass ich das kann. Ist ja schon nochmal was anderes. Du musst ja dann noch mehr gefühlt fast liefern, weil so viel Vorschussvertrauen da ist in deine Kompetenz.
Das hat sich aber auch so ergeben, weil auf der einen Seite teste ich gerne Sachen aus. Leute möchten dann, dass ich denen das beibringe. Und ich habe einfach für mich den Anspruch, wenn ich irgendwo stehe und was erzähle, dass das auch Hand und Fuß hat. Dass ich auch genau weiß, worüber ich rede. Und ich sage, KI verändert alles und es wird irgendwie total krass. So wissen wir alle. Aber ich habe einfach meinen Anspruch daran, das auch wirklich auszuprobieren. Und das heißt, da ist auch einfach der Need da von meiner eigenen Anforderung her, da auch wirklich in die Tiefe zu gehen, so gut es geht, zeitlich.
Genau, das können wir jetzt auch mal machen, weil was mich extrem stört, aktuell im Netz, auch Instagram und wie oft ich diese Posts sehe von irgendwelchen Leuten, ich habe hier den ultimativen Prompt, da werdet ihr nichts mehr machen müssen bei euch in der Firma, der macht alles, der schickt E-Mails, schreibt einfach unten im Kommentar Prompt und dann schicke ich euch das. boah, dann denke ich, dann kommen da wirklich gebildete Leute, 2500 oder mehr schreiben da prompt rein. Und dann möchte ich denen sehen, dass das wirklich funktioniert. Das ist doch alles Muschbucke. Also du musst ja schon aufpassen, wie kann man dich ernst nehmen, ne? Also du gehst ja auch nicht hin zu einer Firma, ich bringe dich jetzt hier in dem Webinar toll was bei, danach braucht ihr, könnt ihr alle nach Hause gehen, euer Office läuft alleine. Machst du ja hoffentlich nicht.
Nein, das war mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass man das auch bei den allen Formaten, die wir haben, wir zeigen auf der einen Seite natürlich die Möglichkeiten, die man hat, aber ich finde ganz, ganz stark ist auch wichtig, die Limitierung zu zeigen. Und gar nicht, natürlich super viel Clickbait, gerade aktuell im Netz, finde ich auch super nervig. Deswegen, ich bin auch eigentlich nur bei LinkedIn aktiv. Andere Netzwerke sind mir zu krass nervig. Mhm. Und da finde ich einfach diese Ehrlichkeit total wichtig, weil ich glaube es auch nicht und ich will einfach selber die Erfahrung sammeln. Und ich finde, das ist oft, und mein Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, Leute weiterzubringen. Und das geht nicht darin, indem man irgendwelche krassen Versprechungen macht und einfach nur ein bisschen Clickbait macht, ein bisschen Engagement-Baiting. Und ich finde gerade die Limitierungen sind so wichtig kennenzulernen, weil man dann erst weiß, wo setzt man es ein. Weil wenn, wie du sagtest, man das Gefühl hat, KI kann jetzt alles, ich muss eigentlich nicht mehr arbeiten, muss nur noch irgendwo kommentieren und dann habe ich hier was und klicke auf einen Button drauf, ist halt falsch. Und das sorgt eigentlich dafür, dass man eine größere Distanz zur Technologie bekommt, weil man dann das vielleicht ausprobiert, weil man kommentiert hat und merkt, oh, ist doch nicht so geil. Ah, dieses KI, das ist, glaube ich, ein Hype, das ist nicht so geil. Ich habe es probiert, drück auf den Knopf, passiert nicht. Und das finde ich super, super wichtig, dass man auch die Limitierung kommuniziert und auch sagt, ist halt nicht perfekt. Ist auch richtig so.
Ja, das finde ich auch eine total wichtige Erfahrung, weil häufig ist man ja auch enttäuscht, ne? Dann gibt man da irgendwas ein und denkt sich, wie, das ist es jetzt, die ganze Zauberei, von der alle sprechen. Passiert relativ häufig, sei es im Alltag, keine Ahnung, meine Eltern oder so, die denken, wie, wird jetzt das war es jetzt nur? Oder halt auch im beruflichen Kontext. Viele sprechen ja auch derzeit von einer Blase. Okay, das ist dann vor allem natürlich auf die Aktienmärkte bezogen. Aber siehst du da gerade so einen Peak, den wir haben und dann geht das so ein bisschen runter in der Aufmerksamkeit, dass es langsam ein normales Tool wird? Oder ist das einfach ein Hype, wenn man so möchte, der weitergeht?
Ich glaube, das geht immer mehr in die normale Umsetzung und in den normalen Arbeitsalltag über. Ich glaube, sowas wie Google, auch da war es ja ein Tool, was wir irgendwie gelernt haben zu bedienen, wenn es ein bisschen einfacher war. Und ich glaube, das ist auch so beim KI-Bereich, primär natürlich ChatGPT, Gemini und Co., dass das einfach ein Tool ist, was man kennenlernt und immer weiter nutzt. Ich glaube schon, dass es immer noch Innovationen gibt, aber ich bin selber gespannt, wie krass besser Sachen noch werden können. Weil wenn ich mir zum Beispiel die Sprachmodelle anschaue, ich nutze es jeden Tag, finde ich super guten Output, kann ich super mitarbeiten, hilft mir extrem viel. Bei Bild, Video, Audio sind wir mittlerweile im Punkt, wo wir in vielen Bereichen nicht mehr erkennen können, ob es real ist oder nicht real. Und da stelle ich mir die Frage, wie weit kann das noch gehen? Wie weit können Systeme noch besser werden? Und ich glaube schon, dass es immer noch mal so ein paar Hype-Momente gibt, weil irgendwelche Labs mit irgendwelchen Innovationen rauskommen und sagen, krass, habe ich nicht dran gedacht, dass das jetzt geht, verrückt. Aber ich glaube, das ist jetzt immer mehr, und das habe ich jetzt dieses Jahr gemerkt, das wird auch nächstes Jahr immer mehr wirklich in die, was können wir jetzt wirklich damit machen? Vielleicht nicht der Workflow, der unsere komplette Arbeit ersetzt, aber vielleicht hinterfragen wir auch mal unsere Prozesse und gucken, wo können wir denn KI sinnvoll einsetzen, wo macht es Sinn und wo einfach auch nicht. Und ich glaube, da sind viele Firmen mittlerweile, dass sie so ein bisschen Grundwissen aufgebaut haben und jetzt gucken, okay, wo macht es wirklich Sinn und wo halt auch nicht, weil KI sollte nicht Selbstzweck sein, weil man sagt, da möchte sich irgendwie einen Trend folgen, jetzt muss ja alles KI sein. Das sieht man auch manchmal und merkt man dann auch manchmal. Und ich glaube, da kommt es ein bisschen in die reale Zeit. Aber wer weiß, habe die Glaskugel leider nicht.
Ja, ein Thema für mich ist auch, ich bin am Ende jetzt seit 95 bei NTV und Journalist und so. Habe ja viel mitgemacht, auch Programmierung, damals noch Windows. Das war alles noch ein bisschen einfacher. Es wurde immer komplizierter. Ja, dann kam auch Webseiten programmieren, das konnte man da, aber jetzt mittlerweile ist das so komplex, SEO und was mir alles für Begriffe, man muss so viele Begriffe kennen, wenn man da mitspielen will auf der Wiese. Und langsam habe ich das Gefühl, da bin ich mal gespannt, ob KI, wo sich das hin entwickelt. Eigentlich war die Idee, sie macht das für uns und wir brauchen eigentlich nur einen guten Prompt schreiben und dann kommt das so ungefähr. Jetzt kommen Agenten dazu, immer komplexere Systeme auch. Man muss schon langsam mal gucken, wo mache ich das eigentlich, einen Playground gibt's, dann gibt's aber den Chat. Variante, die App gibt es auch noch, die noch andere Sachen macht. Also, wie siehst du das? Meinst du, die kriegen das hin, dass das einfach bleibt? Oder wird es genauso komplex, wie es früher also immer komplexer wurde?
Ich glaube, wir haben da so zwei Richtungen. Auf der einen Seite werden die Sachen komplexer, mehr Möglichkeiten, mehr Funktionen. Auf der anderen Seite aber auch werden viele Sachen einfacher, weil wir beispielsweise, du hast gerade Webseiten genannt, programmieren. Du kannst jetzt mittlerweile sehr einfach Sachen bauen, mit einem normalen Prompt, mit einem normalen Befehl, mit einer Idee, die du im Kopf hast, was vorher einfach Einführung in irgendeinen HTML-Editor, Sprache kennenlernen, wissen, wie man es aufbaut, runterschreiben war. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Sachen, die einfacher werden, die demokratisiert werden. Auf der anderen Seite aber auch diese Komplexität, die du nimmst. Ich glaube aber, dass gerade so das Thema Agenten etc., dass da viel im Hintergrund passieren wird. Dass wir vielleicht bei Suchmaschinen, sei es bei ChatGPT oder bei Google, im Hintergrund vielleicht immer mehr Agentic Workflows haben, die sich aber nicht so anfühlen, weil wir es nicht selber nicht aufbauen. Mhm. Ich glaube, so haben wir beide Richtungen, die auf jeden Fall eintreten. Aber grundsätzlich, ich glaube schon, dass auch Systeme wie ein ChatGPT sich dann entwickeln müssen, möglichst einfach zu werden und nicht irgendwie zu komplex. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall aus Produktsicht eine Herausforderung, weil man natürlich auch möglichst viel zeigen will, beweisen will.
Ja, genau.
Wer sind denn deine Kunden? Ist das, also kann man daran auch ein bisschen ablesen, wie weit verbreitet das Thema jetzt schon ist? Also geht das vom Handwerksbetrieb bis zur Marketingagentur, wo man es natürlich dann sehr einfach vermutet? Oder wie ist die Bandbreite bei dir?
Bandbreite ist eigentlich eher so von KMUs bis hin zu auch ein bisschen größer, aber so Sweet Spot, so KMUs.
Keine mittlere Unternehmen.
Genau. Und Mittelstand. Und da war auch durch die Bank weg verschiedene Abteilungen. Natürlich Marketing, durch meinen Background einfach auch das, was am meisten Spaß macht. Aber auch viel Führungskräfte, um halt einfach das Thema zu sensibilisieren. Und da finde ich, gerade im Marketing fällt mir ganz oft auf, dass wir reden über KI, aber wir haben oft noch nicht die Hausaufgaben gemacht, was irgendwie die letzten Jahre so ansteht. Thema Datensilos, CRM-Pflege, Digitalisierung im weitesten Sinne. Und das teilweise auch in den Köpfen der Menschen auch so ist. Also ich bin öfters erstaunt, dass man auch bei Unternehmen, die teilweise recht technologisch sind, dass diese Denkweise im Kopf von Systemen, sag ich mal, muss gar nicht Richtung Automation und Coding oder sonst was sein, aber dass da schon die Herausforderung ist, dass wir Digitalisierung auf dem Kopf noch gar nicht abgeschlossen haben, dass wir das Internet gar nicht so gut bedienen können, so toolaffin wie manche dann sind. Und das ist oft das Problem. Und dann kommt noch KI halt oben drauf. Und das sehe ich eher als Herausforderung.
Aber kannst du das benennen? Was ist dann was dich überrascht?
Beispiel Automatisierung. Es gibt Tools wie Make oder R8N, wo du Prozesse recht gut automatisieren kannst. Dafür musst du nicht coden können, dann musst du nur Prozessverständnis haben. Du musst wissen, wenn da Daten sind, dann sollen die dahin und dann soll damit was passieren. Mit KI kam natürlich auch nochmal mehr Schwung rein, weil du also plötzlich...
Zum Beispiel eine Reisekostenabrechnung oder was?
Genau. Ist das? Also du könntest zum Beispiel, wenn an einem bestimmten Tag oder wenn irgendwas passiert, beispielsweise in einer Excel-Tabelle kommt eine neue Zeile hinzu, dann könnte daraus hin mit diesen Daten, die können umgewandelt werden, könnten dann beispielsweise ein PDF draus gemacht werden und dann automatisch irgendwo hinterschickt werden. Also ganz viele Prozesse, wo man viel repetitive Task hat, wo man viel Copy-Paste hat, aber auch mit KI gewisse Umwandlungen schon benötigt, die kann man mittlerweile gut automatisieren. Und gerade im Marketing gibt es da ganz, ganz viele Beispiele schon vor KI. Also ich habe auch schon in Unternehmen gearbeitet, wo so Automatisierungslösung quasi der Kleber war von den ganzen Teams. Wenn man das Ding ausgemacht hätte, dann hätte man Laden zumachen können. Und das war vor KI. Und jetzt merke ich bei vielen Unternehmen dieser Automatisierungsgedanke, dass wir Systeme nutzen können mit den Fähigkeiten, die wir schon haben, vor 5 Jahren. Das ist noch gar nicht jetzt angekommen. Und jetzt wird das irgendwie so als Zauberkraft irgendwie gesehen. Das heißt, da sind oft Teams gar nicht so weit, wie sie eigentlich sein könnten, was technologischer Fortschritt angeht. Und dann kommt da noch irgendwie KI drauf und das sorgt manchmal für mehr Verwirrung als für Klärung.
Ja, das hat ja letztens auch irgendwo jemand gesagt, KI ist für ihn häufig eben keine KI, sondern was wir früher schon hatten, Algorithmen, gut ausgedachte Algorithmen oder Abläufe oder Automatisierung in 8N und Make gab es ja vorher schon.
Das ist ganz, ganz, ganz häufig der Fall. Ganz oft ist es auch so, gerade das Thema Agenten, riesengroßes Thema und ich reg mich da immer so ein bisschen auf, wenn da Leute kommen, wir wollen Agenten haben.
Ja, also, kauft ihr einen.
Und dann frage ich sie, was wollt ihr denn machen? Und war so, ja, wenn das passiert, dann das passiert, dann soll das und das und das. Es ist aber ein relativ linearer Workflow, das sind Abläufe. Da brauchst du keinen autonomen...
Prozessautomatisierung nennt man das eigentlich, ne?
Genau, genau. Und das ist aber so diese... Auf der einen Seite ist es gut, weil diese Denkweise und diese Aufmerksamkeit für das Thema kam halt durch KI noch verstärkt, dass wir können plötzlich automatisieren. Das war dann irgendwie plötzlich besonders. Aber das ist oft so dieses, wie du sagst, das ging eigentlich auch schon vorher. Und da kommen jetzt Leute plötzlich mal auf den Trichter, das geht ja. Mhm. Und das ist oft so ein bisschen, ach so.
Ja, es ist so wenig zauberhaft, ne? Man will eigentlich irgendwie, dass irgendwas so mit zum Zauberstab bingen und dann passiert irgendwas. Ah nee, da muss ich ja arbeiten, weil es nicht ganz trivial, muss man schon sagen, wenn du bei Make da irgendwas machen willst, ein paar Abläufe, das kann schon von den Begrifflichkeiten schon echt komplex werden.
Also natürlich, klar, du hast natürlich eine Lernkurve, ganz klar. Mhm. Aber im Vergleich zu, wenn du es programmieren würdest, natürlich ein viel, viel einfacher Workflow. Ja. Und ich finde es aber schon, muss ich sagen, für die Workflows, die wir teilweise auch haben, auch sehr zauberhaft. Also wir haben auch im Workflow der Content, den wir nutzen, verändert und dahin platziert, wo wir ihn brauchen, jeden Tag. Und ich schiebe dann in den Workflow ein Video rein und gehe dann Kaffee trinken und sonst was machen. Und wenn ich wiederkomme, ist das Ding halt fertig, der Prozess. Und das ist schon zauberhaft.
Ja, das glaube ich.
Wenn du wir sagst, das impliziert ja, du bist gewachsen mit deiner Firma über die Zeit. Und dann ja auch, so alt ist sie dann ja auch noch nicht. Wie groß seid ihr jetzt? Wie schnell ging das?
Wir sind jetzt wir sind 8 Leute jetzt mit ein paar Freelancern. Also es ist gut gewachsen. Und da bin ich auch recht froh drum. Also ich habe das mit einem guten Freund zusammen gegründet, mit Moritz Heininger. Und wir kommen aus ganz verschiedenen Ecken und wir haben sehr unterschiedliche Expertisen und Passionen. Und das passt sehr, sehr gut zusammen. Also das ganze Thema Legal, Steuer und so weiter,
Finanzen. Ja, genau. Da stelle ich mir auch vor, wann war dieser Tag, wo du sagst, nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich muss morgen wieder dahin, übermorgen da und hinten rum.
Das war sowieso häufig.
Ja, genau. Aber da ist ja irgendwann der Tag gekommen, wo ich sage, so, jetzt kann ich aufgeben oder ich muss irgendwas ändern.
Tatsächlich war das eine andere Richtung, weil ich gemerkt habe, ich war bei ganz vielen Unternehmen, habe da irgendwie so meine Passion mitgeteilt. Leute haben das irgendwie aufgenommen und gesagt, ah, boah, KI ist cool, mache ich ab morgen jeden Tag. Und ich war neugierig, habe immer mal wieder nachgefragt, und wie läuft's? Und ganz häufig war der Punkt, ja, nee, irgendwie nichts passiert. Und das war halt super schade, weil es ist doch so geil, dann hätte ich auch Bock und so. Und dann habe ich dann quasi mit Moritz auch zusammen überlegt, was kann man denn da machen? Und wie kann man denn praxisnäher KI-Wissen vermitteln? Und daraus sind verschiedene Sachen entstanden. Eine Videoplattform mit 500 Use-Case-Videos mittlerweile. Ein Produkt, was Teams 8 Wochen lang begleitet. Also wirklich diese andere Art zu lernen, das war das, was auch diese Firmengründung mit sich gebracht hat, weil ich gemerkt habe, so dieser Standard, ich gehe irgendwo hin, mache einen halben Tag Workshop, geht Kaffee und Kuchen, alle sind happy, gehen raus, dann kann ich super, da passiert halt nichts. Ja. Und da bin ich fest der Meinung, dass das so nicht mehr funktioniert, weil sich mit KI auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern und nicht einfach nur ein neues Tool reinkommt.
Was würdest du denn einem Unternehmen, einem kleineren raten, das jetzt sagt, ach, das mit der künstlichen Intelligenz, das könnte ich auch mal ausprobieren, wie gehe ich dann dran?
Ich glaube, erstmal zu gucken.
Ihn buchen.
Ja, gut, natürlich.
Den Werbeteil, den lassen wir jetzt mal kurz weg.
Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich glaube, diese erstmal aus dem Führungslevel auch das mitzudenken, also nicht zu sagen, wir machen hier irgendwie das Marketing, machen so ein bisschen KI und der Rest halt nicht. Ich glaube, das ist etwas, was alle betrifft, manche natürlich mehr, manche weniger. Und dann natürlich zu schauen, wie schafft man es da, Wissen zu vermitteln. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Natürlich ist Workshop-Thema kann funktionieren, YouTube-Tutorials können funktionieren. Also da zu gucken, wie kriegt man Wissen vermittelt und auch zu schauen, haben wir im Unternehmen vielleicht Leute, 1, 2, die eine gewisse technische Affinität haben, die vielleicht so ein bisschen in der Führungsrolle in dem Thema gehen können. Weil wenn man eine Passion dafür hat, dann geht das viel, viel besser. Mhm. Und dann zu schauen, wie kriegt man die Leute abgeholt. Und dann von erstmal Regeln natürlich zu erstellen, weil ganz schnell wird auch das Thema Datenschutz auf den Teppich kommen. Ja. Und dann so, wie sieht denn das aus? Was dürfen wir eigentlich da reinpacken, was nicht? Also ein bisschen Spielregeln erstellen. Was nutzen wir, was nicht? Mhm. Da sich einfach mal ein bisschen schlau machen. Da gibt's, kann man auch ChatGPT fragen. Und dann halt zu schauen, klein zu starten. Nicht zu sagen, wir wollen jetzt von heute auf morgen AI first werden und wollen jetzt das komplette Unternehmen umkrempeln. Sondern zu schauen, vielleicht schafft man erstmal eine Core Group, je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist. Vielleicht 2, 3 Leute, die erstmal gucken, wie arbeiten wir. Wo können wir denn KI nutzen? Und das auch aktiv kommunizieren.
Das ist ja der Knackpunkt. Wo kann ich es nutzen? Für mich sinnvoll, ne?
Und da kommt die Praxis ins Spiel, weil auch wieder diese Limitierungen und Möglichkeiten, wenn du halt dann anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und Sachen ausprobierst und dafür auch Zeit geschaffen wird, auch das ist ganz, ganz wichtig, auch Zeit zu schaffen, das können Hackathons sein, das können irgendwie der KI Friday sein, irgendwas. Aber einfach das greifbar zu machen, nicht von oben herab, wir machen alle KI, weil dann kommt ganz schnell auch dieses Gefühl, das ersetzt jetzt meinen Job und was haben die jetzt so vor von oben? Sondern zu gucken, wie kriegt man es im Team untergebracht? Und das ist von kleinen Events, von Hackathons, von Use Cases und da halt ranzugehen, so praxisnah wie möglich, aber auch je nach Unternehmensgröße natürlich auch so Stakeholder wie IT mit einzubinden, um von vornherein halt die Spielregeln zu erstellen und nicht später zu sagen, ups, was machen wir jetzt? Also da ein bisschen strategisch ranzugehen, kann schon nicht schaden.
Ja. Ich habe gestern oder vorgestern erst wieder gelesen, glaube ich, Manager Magazin hat eine Geschichte, dass die Firma Gießwein hat jetzt ein Jahr lang schon irgendwie im Vorstand eine KI mitentscheiden. Ich glaube, die haben die dann immer gefragt oder so. Und in Indien oder irgendwo gab es ein Unternehmen, was, ich glaube, ein CEO sogar oder so. Mhm. Oder irgendwie, und die hat dann Dann gab es dann die Nachricht, dass die Kinder gekriegt hat. Das war echt das Schärfste. 80 Agenten geboren oder so. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Also das war ja schon, das ist ja schon extrem dann, oder? Dann fängt man von oben an und...
Das ist dann ganz, ganz oben, ja. Klar, aber ich meine, es ist ja genau das Spannende, wenn man das mal ausprobiert und mal challenged. Und ich glaube, es ist immer wichtig noch, dass man sagt, die letzte Instanz ist immer noch der Mensch, die die Entscheidung trifft. Vielleicht geht es auch ohne, wer weiß. Manchmal vielleicht besser. Aber da halt auch einfach zu schauen, wie kann man es auch einsetzen und das halt auch weiterzudenken. Nicht nur zu sagen, okay, Marketing kann jetzt bunte Bildchen erstellen und die Ad-Copies oder die Werbeanzeigentexte sind jetzt irgendwie noch schneller generiert. Wir können sparen und die Agentur brauchen wir nicht mehr, die wir sonst geheiert haben. Sondern auch zu schauen, wie arbeiten wir eigentlich und was für Prozesse sind da, auch Wissensprozesse, visuelle Prozesse. Und was für neue Themen können wir auch eingeben? Gerade so dieses ganze Thema visuell, Video, Audio, Bild sind ja eigentlich so Sachen, die man ganz schnell dem Marketing nur zuweist. Aber ganz oft ist es ja einfach ein Kommunikationsthema. Ich glaube, wir würden alle mehr Bilder auch zur Kommunikation nutzen, wenn wir es könnten, in vielen Bereichen.
Gerade beim Thema Marketing ist ja aber auch spannend das Thema Rechte, Urheberrechte vielleicht. Es gab jetzt gerade erst das erstinstanzliche Urteil, zumindest OpenAI gegen GEMA oder andersrum, je nachdem, wie man es so sieht. Und die GEMA hat Recht bekommen, was bestimmte Songtexte angeht, weil darauf natürlich auf der Basis auch die ChatGPT arbeitet, wenn man vielleicht sagt, ach, machen wir doch mal ein nettes Weihnachtslied oder so. Ist das was, was man mitdenken muss, würdest du sagen? Weil man weiß ja nie, was noch so kommt an bestimmten Dingen, die dann vielleicht verboten werden. Man kann ja, also bei so rechtlichen Fragen ist es ja manchmal wirklich Wahnsinn, was es für Auswirkungen haben kann. Oder würdest du dann Leuten empfehlen, ja, gerade im Bereich Marketing, das Risiko trägt komplett OpenAI und ihr seid da fein raus?
Ich darf natürlich keine rechtliche Beratung geben.
Nicht, aber weil ich meine, es ist ja was mitschwingt.
Klar. Ich glaube, gerade im Textbereich würde ich das auch trotz so GEMA-Fälle relativ unkritisch sehen, weil natürlich war das ein sehr spezieller Case. Man hat auch darauf hingewiesen, hingetriggert, dass halt irgendwie ein Songtext kam. Und wenn dann sowas rauskommt, dann ist das halt irgendwie schon sehr klar. Und wenn man die Technologie dahinter eigentlich betrachtet, ist es ja eigentlich nur eine Wortvorhersage des nächsten Wortes. Oder statistisch gesehen. Das heißt, dass da die Songtexte so rauskommen, ist auch die Frage, warum das so war. Man OpenAI sagt selber, es ist ja eigentlich nur eine statistische Vorhersage des nächsten Wortes. Das wurde nicht quasi memorized, was ja dann quasi auch der Anspruch war. Und da bin ich gespannt, wie sich das auch dann deckt. Aber ich glaube, gerade im visuellen Bereich, da haben wir halt weltweit noch ganz viele Cases.
Ja, eben. Also es ist ja nur ein Beispiel.
Genau. Viele. Ich glaube, was halt spannend ist, sind auch so Unternehmen wie Adobe, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben unsere eigenen Modelle, wir haben unsere eigenen Lizenzen, da seid ihr quasi safe. So Leute gibt es auch oder so und Companies. Aber auch, ab wann trifft eine Schöpfungshöhe ein? Weil ich kenne viele Firmen, die es auch aktiv nutzen, die sagen, wir nutzen KI-Bilder, wir bearbeiten aber halt noch unser Produkt rein, diesen jenes, dann entsteht halt so viel Schöpfungskraft und so viel Schöpfungshöhe. Das haben wir gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt einfach noch super schwammig. Und meine persönliche Einstellung dazu, ohne jetzt irgendwie beratend tätig zu sein, wäre da, ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen sich traut und mutig ist und nicht die offensichtlichen Fettnäpfchen einnimmt und sagt, ach ja, jetzt nehme ich irgendwie hier Iron Man, der macht eine Kampagne für uns, für den Bäckerei nebenan.
Ja.
So, also den Kopf einschalten. Natürlich gibt es aber so ein paar Fallstricke, beispielsweise Musik. Wenn ich jetzt, und das ist mir auch schon passiert, wenn ich KI-Musik generiere, da sind mir schon Songs rausgekommen, ohne es rein zu prompten, sondern einfach, weil das Genre passte, wo ich zu 90% bekannte Künstler rausbekommen habe von der Stimme her, wo ich dachte, krass, das ist sehr, sehr nah dran. Mhm. Ich kannte die Künstler aber jetzt. Wenn ich die aber nicht kenne und dann sagen würde, mache ich unseren Werbesong draus. So, das ist dann halt schwierig. Und da hast du halt keine Schöpfungshöhe, weil du das Ding nicht veränderst in dem Sinne. Und da gibt es jetzt aktuell auch gegen die gerade KI-Musik-Companies wie Zune und Udio aktuell schon verschiedene Gerichtsurteile oder Cases besser gesagt. Udio ist jetzt auch mit Universal, glaube ich, eine Partnerschaft eingegangen. Das heißt, da versuchen sie auch zu nähern. Und das heißt, da gibt es aktuell noch viele Fallstricke, aber ich glaube, wie sagt meine Schwiegermama immer, den Mutigen gehört die Welt.
Ja, ist richtig, es kann aber teuer werden, weil OpenAI natürlich im Hintergrund im Kleingedruckten stehen hat, dass ich verantwortlich bin dafür, was ich da raushaue und nicht OpenAI. Das haben sie sich, glaube ich, schon abgesichert. Und ich meine, wir hatten in den Textsachen Washington Post oder so schon mal so ein Urteil in New York Times und da war der Prompt auch dermaßen explizit darauf auf diesen, um das rauszubekommen. Und wenn ich natürlich frage, die KI, mach mir einen Song so ähnlich wie Atemlos von Helene Fischer, was da rauskommt, kann ich vorher sagen. Also brauche ich nicht sagen. Ich muss dazu sagen, bitte nicht genauso wie der, sondern denke an Urheberrecht, vielleicht kommt dann was ganz anderes raus.
Aber das Spannende ist auch, dass ich öfters mal auch so Anfragen kriege, wie kann ich denn einen Song machen, der so klingt wie das? Also oder genauso ist wie diese. Also auch dieses Thema Urheberrecht und dieses Rechteverständnis ist oft gar nicht so in den Köpfen drin. Und man sagt, man hat dann manchmal das Gefühl, so der KI ist so dieser rechtefreie Spielplatz, wo man alles machen kann. Also ich habe schon öfters Anfragen bekommen, kann ich denn einen Song machen, der genauso klingt, aber irgendwie ein bisschen Wörter anders in dem Genre mit der Stimme von dem Künstler? Und ich so,
nein, natürlich nicht.
Warum?
Ja, wir hatten das Ähnliches ja bei YouTube mal. Eine Zeit lang gab es da auch Wild-West-Manier. Jeder hat da Musik rausgehauen und dann gab es die Klagen. Und dann erinnern wir uns noch, wie Monate oder keine Ahnung, wie lange das damals war, keine Musik auf YouTube mehr kam, bis die sich irgendwann geeinigt haben. Ich dachte, wir wären inzwischen schlauer in dieser Welt und wissen vorher schon, einigt uns doch vorher auf mit der GEMA, wie wir das lösen. Dann haben wir Ruhe.
Da bin ich auch gespannt, ob da auch so Verwertungsgesellschaften wie GEMA da irgendwie auch noch jetzt Deals raus entstehen, wo man sagt, dann findet man eine Einigung, weil das hoffe ich so ein bisschen, dass man da ein bisschen irgendeine Art von Einigung bekommt, dass man nicht immer irgendwie diesen Kampf hat und sagt so, ja, nee, wir sind beide unterschiedliche Meinungen und der Endverbrauch am Ende verwirrt ist.
Vielleicht Richtung Schluss. Wir hatten ganz am Anfang unseres Podcasts, als wir den gestartet haben, am Ende immer eine Schulnotenfrage. Ich würde das jetzt einfach mal rausholen, dieses Tool. Wenn du dir überlegen würdest, jetzt von deiner Erfahrung, die du hast, wie gut Unternehmen, ist mal sehr pauschal gesagt, aber wir bleiben mal beim Pauschalen, die schon KI für sich verstanden haben und nutzen würden von 1 bis 6 Schulnotenlogik. Was würdest du sagen, wo stehen wir?
Mit den Unternehmen, mit denen ich Kontakt habe und auch vom Hören sagen, hätte ich gesagt, auf so einer 3 minus.
Okay.
So, da ist noch viel Luft nach oben, ist befriedigend, aber man muss ein bisschen konkreter werden.
Du musst ja auch noch was zu tun haben, ja, gell?
Wir brauchen noch mehr Firmen wie deine. Das ist ein bisschen, du kannst ja auch nicht 24 Stunden arbeiten.
Leider.
Ja, vielen Dank, Jens.
Dankeschön.
Danke euch.